Am letzten Freitag hat die Bundesregierung das Klimapaket 2030 beschlossen, um den Klimaschutz weiter zu intensivieren. Und im Folgenden werden wir einen Blick darauf werfen. Liebe Leute, heute geht es um das Klimapaket der Bundesregierung 2030 vom 20.09.2019. Das war letzte Woche Freitag. Und dieses Paket wurde heftig kritisiert in den Medien. Es sei zu wenig, zu schwach und wirkungslos. Das finde ich nicht. Ich möchte jetzt ein bisschen erklären, wie die Große Koalition zu diesen vielen Einzelmaßnahmen gekommen ist. Und dieser Kompromiss, der basiert auf drei Punkten, die zu beachten sind. Der erste Punkt ist, Deutschland alleine kann das Klima nicht retten. Es kann es nur retten oder einen Beitrag dazu leisten, wenn die Maßnahmen in Deutschland Vorbildcharakter haben und von anderen Ländern kopiert werden. Wenn es jetzt aber so wird, dass zum Beispiel der Benzinpreis plötzlich auf 5 Euro steigt oder dass man seine eigene Autoindustrie so stark bedrängt, dass sie bankrott geht, dann wäre das kein Vorbildcharakter. Es muss also mit Fingerspitzengefühl geregelt werden, sodass andere Länder sagen, oh, das sind ja wirklich klasse Maßnahmen, die kopieren wir. Und nur so kann ein so kleines Land wirklich etwas am Klimaproblem mit, also an der Lösung beitragen. Der zweite wichtige Punkt, es muss sozialverträglich sein. Es kann nicht sein, dass nur die armen Leute den Klimaschutz bezahlen, und das wäre so, wenn man es alleine über erhöhte Abgaben für Benzin oder andere Energieformen macht. Es muss also sozial ausgewogen sein. Der dritte Punkt ist, es muss vermieden werden, dass energieintensive Betriebe abwandern. Wenn wir zum Beispiel die Zementindustrie haben, bei der Zementherstellung fällt sehr viel Kohlendioxid an, dann müssen wir diese Unternehmen zwingen oder sagen wir mal dazu bewegen, dass sie eine höhere Energieeffizienz entwickeln. Wenn das mit einem Schlag geschieht, indem man plötzlich einen sehr hohen CO2-Preis hat, dann würden diese Unternehmen einfach in andere Länder abwandern, wo der CO2-Preis viel niedriger ist. Und da würden sie vielleicht sich gar keine Mühe geben, ihre Prozesse zu optimieren. Sie müssen also im Land bleiben und unter einen vernünftigen Druck geraten, ihre Prozesse wirklich CO2-effizienter zu machen. Das sind drei Punkte. Also Vorbildcharakter, sozial ausgewogen und Abwanderung vermeiden. Grundprinzip dieses Maßnahmenpakets ist eine Ausgewogenheit zwischen der CO2-Bepreisung, also höhere Kosten für Menschen oder auch Industrien, die hohe CO2-Emissionen haben, und Förderung. Das heißt, Leute, die nicht so viel Geld haben, die können Gelder beantragen, um beispielsweise eine neue Heizung oder eine bessere Gebäudeisolation einzubauen. Also Fördermaßnahmen, die sind teuer, und Bepreisung als Abschreckung. Beides zusammen soll also die Gesellschaft hin zu geringeren CO2-Emissionen bewegen. Und es gibt zwei Grundprinzipien. Das erste Prinzip ist die Elektrifizierung der Gesellschaft. Viele Prozesse, die heute noch durch die Verbrennung von den Fossilen, also Erdgas, Kohle oder Erdöl, geschehen, sollen umgestellt werden auf elektrischen Strom, der ja zum Beispiel von Windrädern oder aus der Solarenergie kommen kann. Das gilt zum Beispiel für die PKWs, aber auch für viele Industrieprozesse. Elektrifizierung. Und dazu muss der Strompreis niedriger werden. Denn der Strompreis in Deutschland ist einer der höchsten in der ganzen Welt. Und das ist eher abschreckend, um auf Strom umzusteigen. Und das ist ganz richtig. Die Bundesregierung möchte den Strom preiswerter machen. Vernünftig, denn dann sind die Leute motiviert auf Strom, klimafreundlicher umzusteigen. Das zweite ist, und das ist der noch wichtigere Punkt, die Einführung eines CO2-Preises. Die Tonne CO2 soll ab dem Jahr 2021 erstmal nur 10 Euro kosten, aber dann sukzessive teurer werden bis 35 Euro die Tonne im Jahr 2025. Das bedeutet konkret, dass beispielsweise der Liter Benzin erstmal nur um 3 Cent teurer wird, und das wird eben so beklagt von den Medien, weil es so wenig ist, 3 Cent pro Liter, naja, das merkt man eigentlich gar nicht, aber es geht dann weiter hoch bis auf rund 10 Cent pro Liter zusätzlich als CO2-Abgabe. Maximal vorgesehen ist ein CO2-Preis von 60 Euro die Tonne, und das wären ungefähr 18 oder 20 Cent pro Liter Diesel oder Benzin. Also CO2-Bepreisung, aber Absenken des Strompreises. Und das Ganze ausgewogen zwischen Förderung und Bepreisung. Das sind die Grundprinzipien und finde ich durchaus begrüßenswert. Das Maßnahmenpaket gliedert sich in Sektoren, und die vier wichtigsten Sektoren sind Gebäude, Energie, Industrie und Mobilität. Erstmal zum Punkt Gebäude. Das betrifft die Mieten. Gebäude heißt eine bessere Isolation oder eine neue Heizung. Weg von Ölheizung hin zu Erdgasheizung oder Heizen mit erneuerbaren Energien. Und da müssen sowohl die Vermieter als auch die Mieter gleichermaßen motiviert werden und auch unterstützt werden durch Fördermaßnahmen, Fördergelder, Steuererleichterungen, aber auch durch eine Bepreisung des CO2s, also Erdölheizungen teurer zu machen. Das ist bei Gebäuden das Maßnahmenpaket. Der zweite Sektor ist die Energieerzeugung. Und da geht es um den Kohleausstieg. Da haben wir aber ein Problem. Die erneuerbaren Energien, das wird in der Zukunft im Wesentlichen der Ausbau von Wind und Sonne sein. Wind und Sonne sind aber unzuverlässig. Sie sind fluktuierend. Das heißt, es gibt vielleicht ganze Wochen, wo kein Strom aus Sonne und kein Strom aus Wind kommt. Dafür brauchen wir grundlastfähige Kraftwerke. Und da gibt es drei große Kraftwerksarten: Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und Kernkraftwerke. Und alle drei sind ein Problem. Die Gaskraftwerke, das Gas kommt aus vielleicht anderen Ländern und damit schaffen wir eine politische Abhängigkeit. Die Kohlekraftwerke sind die größten Klimakiller und da müssen wir sowieso aussteigen. Und die Kernkraftwerke, die wollen wir sowieso nicht. Also was wäre der richtige Weg? Und hier greift jetzt die CO2-Bepreisung. Die Kohlekraftwerke, speziell die Braunkohlekraftwerke, die sind noch ein bisschen schlimmer als die Steinkohlekraftwerke. Die Braunkohlekraftwerke werden zunehmend unökonomisch werden durch die CO2-Bepreisung und es wird eine Verschiebung hin zu Erdgaskraftwerken kommen. Aber wie gesagt, zunächst mal brauchen wir diese grundlastfähigen Kraftwerke. Besser wäre es noch, Stromspeicher zu haben. Wir haben riesige Überschüsse, zum Beispiel aus der Photovoltaik im Sommer, weil da viel die Sonne scheint und die können wir speichern. Aber die Speicherung ist ein Riesenproblem. Wir haben keine Stromspeicher für Terawattstunden, sondern allenfalls für Gigawattstunden und da fehlt ein Faktor 1000. Was man machen kann und machen sollte, ist Power to Gas oder Power to Liquid. Das heißt die Umwandlung von Elektrizität zwecks Speicherung in Wasserstoff oder in Methan. In dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung sollen diese Technologien, die gibt es noch nicht im Gigawattbereich, sollen weiterentwickelt, verbessert werden, optimiert werden. Im Augenblick sind diese Umwandlungsmethoden noch zu teuer und zwar drastisch zu teuer. Daran muss unbedingt gearbeitet werden. Wenn es aber gelingt, große Strommengen aus Sonne und Wind wirklich umzuwandeln, zum Beispiel in Methan, das wäre Erdgas, dann wäre das eine perfekte Lösung. Ja, das wäre das Speicherproblem. Ein weiterer Ausbau der Erneuerbaren, und das wird von den Medien sehr beklagt, der ist im Augenblick schwierig, weil wir haben jetzt schon eine installierte Leistung aus Sonne und Wind zusammen, die weit den aktuellen Verbrauch, Maximalverbrauch des Landes übersteigt. Das heißt, wenn alle Windräder volle Pulle produzieren und alle Solarpanels Strom einspeisen, dann gibt es Überschüsse und das führt dann dazu, dass wir einen negativen Strompreis haben und den Strom ins Ausland verschenken. Ein weiterer Ausbau der Erneuerbaren ohne Speichertechnologien, so wie es heute ist, ist ein Problem. Und das macht vielleicht die Entscheidungen der Großen Koalition ein bisschen verständlicher. Der dritte bedeutende Sektor sind die Industriebetriebe. Und hier geht es um die Erhöhung der Effizienz bei der Herstellung. Möglichst wenig CO2-Emissionen bei trotzdem einer optimalen Produktivität. Um das zu erreichen, muss CO2 bepreist werden. Das geschieht ja schon und es gibt vielleicht auch Fördermaßnahmen. Aber was vermieden werden muss, ist, dass die energieintensiven Industriebetriebe eben durch diese Maßnahmen ins Ausland getrieben werden. Denn da gibt es eben gar keine Auflagen mehr. Und dann gehen die globalen CO2-Emissionen eher weiter nach oben als nach unten. Der vierte und letzte Sektor, den ich besprechen möchte, ist die Mobilität. Das gilt also direkt an unsere Autos. Und da wäre es sinnvoll, zumindest auf den kürzeren Strecken, wie den täglichen Weg zur Arbeit, auf Elektroautos umzusteigen. Und natürlich den öffentlichen Nahverkehr, das wäre die Alternative. Beides soll gefördert werden in diesem Maßnahmenpaket. Einerseits der öffentliche Nahverkehr muss weiter ausgebaut werden, sehr gute Sache. Und Elektroautos, wir brauchen mehr Elektrotankstellen, auch an den Parkplätzen von den Industrieunternehmen, da wo die Arbeitsplätze sind. Und das Tankstellennetz elektrisch soll massiv ausgebaut werden. Zweiter Punkt bei der Mobilität ist das Fliegen versus die Eisenbahn. Fliegen muss teurer werden, die Luftverkehrsabgabe wird also erhöht und auf der anderen Seite sollen die Fahrkarten für die Eisenbahn preiswerter werden und die Eisenbahn kriegt mehr Geld, um zuverlässiger zu werden und das Bahnnetz weiter auszubauen, also Umstieg auf die Schiene. Der dritte und letzte Punkt bei der Mobilität betrifft die unendliche Kolonne von LKWs auf der rechten Spur unserer Autobahnen. Und da wird es ganz schwierig, denn LKWs auf Batterien umzustellen, das wird nicht funktionieren. Dazu ist die Energiedichte der LKWs zu gering. Möglich wäre ein Übergang auf Erdgas, aber das ist auch ein bisschen schwierig, weil die Reichweite dann geringer ist. Und diese LKWs, die bringen eben on time, also genau pünktlich, Waren von einem Industrieunternehmen, wo sie als Zwischenprodukte hergestellt wurden, zu einem anderen Industrieunternehmen, wo sie weiter verarbeitet werden. Und das gelingt mit der Schiene nur sehr schwierig, denn dann müssen diese ganzen Unternehmen eben einen Gleisanschluss haben. Also der Ausstieg aus diesem riesigen LKW-Netzwerk, der auch Teil des schlagenden Herzens der Industriegesellschaft ist, das wird ein bisschen schwierig. Aber an den anderen Stellen, da bei der Mobilität, da kann man durchaus sehr viel Kohlendioxid einsparen. Die Energie ist das Lebenselixier einer Industriegesellschaft und auch die Grundlage unseres Wohlstands. Und was wir jetzt machen, ist ein Systemwechsel weg von den sehr preiswerten Energien, die fossilen Erdgas, Kohle und Erdöl, hin zu erneuerbaren Energien, um die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Das ist ein Systemwechsel und das ist sowas wie eine Operation am offenen Herzen und da darf der Patient nicht versterben, sondern der Wohlstand muss zumindest im Groben bewahrt werden und vor allen Dingen deshalb, weil wir Vorbildcharakter haben müssen. Denn wenn wir die Maßnahmen nur in Deutschland durchführen, dann retten wir vielleicht das deutsche Klima, aber das hilft der ganzen Welt nicht. Wir brauchen Maßnahmen, die das Ausland nachmachen wird, weil es wirklich attraktive, sinnvolle Maßnahmen sind. Und das erklärt vielleicht, warum dieses Maßnahmenpaket so vorsichtig, so komplex und auch so ausgewogen ist. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier. Und wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt, dann findet ihr die hier.